Ja, guten Morgen. Ich freue mich, nochmal wieder hier zu sein. Schön, euch zu sehen. Schön, dass ihr mir zuhören wollt. Als ich überlegt habe, was nehme ich denn heute für ein Thema, was für ein Bibeltext, da bin ich nochmal mit Gedanken zu unserem letzten Mitarbeitertag von der Schule gegangen. Bei uns in der Schule ist im Moment ein Thema Digitalisierung. Ihr habt ja mitbekommen sicher, es gibt den Digitalpakt, man kriegt Gelder, man kann die Schulen jetzt mal wieder neu ausstatten. Und da haben wir jetzt einiges gemacht. Und von der Technik her ist jetzt schon ganz viel fertig, WLAN, Ausleuchtung und iPads für die Lehrer und so weiter. Und dann haben wir uns getroffen und haben gesagt, was wollen wir denn jetzt als christliche Schule dafür Schwerpunkte setzen? Wir wollen ja jetzt nicht einfach nur Internet nutzen, sondern wir wollen auch überlegen, wie sieht denn ein Medienkonzept aus an einer christlichen Schule? Und da sind wir jetzt noch so am Anfang. Und ich habe mir einige Gedanken dazu gemacht für den Mitarbeitertag und habe so überlegt, wie kann denn Jesus auch in einem digitalen Zeitalter bei den Menschen ankommen? Was haben wir denn da für Ideen? Ich bin selber nicht so viel in den sozialen Medien unterwegs, obwohl ich natürlich auch viel im Internet bin. Aber ich habe mir so einige Vorträge und Artikel angeschaut und habe zu dem Thema gestöbert. Und dann habe ich etwas gesagt oder möchte etwas auch heute Morgen sagen zu einer ganz bekannten klassischen Jesus-Geschichte. Zu einer Geschichte, die davon handelt, wie Jesus im Leben eines Menschen ankommt. Und mal überlegen, wie kann denn Jesus heute in einer Zeit der Digitalisierung bei uns ankommen? Was hat denn diese Geschichte heute in unserer modernen Zeit für uns zu sagen? Und ich lese die Geschichte zuerst mal vor. Jeder kennt sie. Ein reicher Zolleinnehmer begegnet Jesus, nämlich Zachäus. Jesus kam nach Jericho. Sein Weg führte ihn mitten durch die Stadt. Zachäus, der oberste Zolleinnehmer, ein reicher Mann, wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Jesus musste dort vorbeikommen und Zachäus hoffte, ihn dann sehen zu können. Als Jesus an dem Baum vorüberkam, schaute er hinauf und rief: Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. So schnell er konnte, stieg Zachäus vom Baum herab und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren alle empört, als sie das sahen. Wie kann er sich nur von solch einem Sünder einladen lassen, sagten sie. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte zu ihm: Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben, und wenn ich von jemand etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Da sagte Jesus zu Zachäus: Der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht, denn, fügte er hinzu, dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams. Und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ich habe drei Überschriften zu diesem Text mitgebracht und die erste Überschrift heißt: Ausgegrenzt im Maulbeerfeigenbaum. Wer sitzt denn da oben in diesem Maulbeerfeigenbaum? Es ist Zachäus, der oberste der Zolleinnehmer. Die Römer verpachteten damals Zollbezirke an Privatpersonen. Diese mussten dann den Zoll für die Römer einnehmen und sie konnten auch Unterzöllner beschäftigen. Und Zachäus, der ist rege. Er nutzt die Chancen, die sich ihm bieten. Er lässt sich nicht bedrücken oder irgendwie lahmlegen von der Situation, in der sein Volk ist, nämlich dass eben die Römer das Land besetzt halten und die Leute in Israel selber nicht mehr das Sagen haben, sondern er guckt, was habe ich denn jetzt in dieser Situation für Chancen? Was kann ich denn machen? Und er bewirbt sich für diesen Zolleinnehmerbezirk und er wird sogar der obere der Zolleinnehmer. Er hat ein einträgliches Business, er gehört zu den Reichen. er ist der obere Zolleinnehmer, okay. Aber warum muss er dann so etwas lächerlich da oben auf dem Baum sitzen, wenn Jesus kommt? Warum steht er nicht in der ersten Reihe, wenn es darum geht, dass Jesus in seinem Leben ankommt? Wer sitzt da wirklich allein oben im Maulbeerfeigenbaum? Ich glaube, wir müssen noch einmal genauer hinschauen. Es ist Zachäus, ein Mensch, der von seiner sozialen Community mit unendlich vielen Dislikes bedacht wird. Vermutlich hat es im Grundschulalter schon angefangen, habe ich gedacht. Er ist nämlich kleiner als alle anderen. Und das kommt nicht so gut. Es kommt generell nicht so gut, wenn man anders ist als alle anderen. Nicht so groß wie bei Zachäus oder vielleicht nicht so sportlich, nicht so schlau, nicht so schön, nicht so fromm, nicht so reich, eben mit viel zu wenigen Likes. Das kann schon beschämend sein und einem nachgehen. Zachäus ist einfach zu klein. Allerdings hat er sich, wie schon gehört, nicht unterkriegen lassen und hat trotzdem Karriere gemacht. Davon wurde seine Situation aber auch nicht besser. Sein Beruf ist zwar einträglich, aber er gilt als unehrenhaft. Eine Schande ist dieser Beruf in den Augen der anderen, denn Zachäus kooperiert ja mit dem verhassten Besatzungsmacht. Schämen soll er sich. Denn er lässt sich zum Betrug verleiten und er verlangt zu viel Geld zu seinen eigenen Gunsten und das auch noch von seinen Landsleuten. Daumen runter, meinen die anderen. Er ist nicht besser als die Räuber und Diebe. Er ist ein Sünder. Er soll uns nicht zu nahe kommen und er soll sich ja nicht einbilden, dass wir ihn in die erste Reihe vorlassen. Zachäus weiß, was die anderen denken und deswegen versucht er es erst gar nicht. Er klettert lieber auf einen Baum. Er ist der Mann mit den Hater-Kommentaren, der allein im Maulbeerbaum sitzt und der sich doch nach Beziehung, nach Angenommensein sehnt. Er hoffte, sagt er Vers 4, Jesus sehen zu können. Als ich zu diesem Thema neue Medien und Glaube nachgedacht habe, bin ich auf einen Podcast gestoßen von einem Pastor von einer evangelisch-freikirchlichen Gemeinde, der heißt Jens Stangenberg. Und er spricht in einem seiner Beiträge darüber, dass durch die sozialen Medien Scham und Schande zu einer wichtigen Macht werden. In seinem Podcast bezieht er sich auf ein Buch von einem Missionswissenschaftler, Jason George. Und das ist gerade von Fred Eick ins Deutsche übersetzt worden. Fred Eick kennen sicher einige von euch. Er hat bei NL studiert, kommt hier aus der Ecke. Und dort sagt er, dass öffentliche Beschämung gab es schon immer, auch zur Zeit Jesu. Ich habe so gedacht an die Geschichte von der Ehebrecherin, die ja auf den Marktplatz ganz öffentlich gezerrt wird, um sie da zu verurteilen und das für alle sichtbar zu machen, was sie Schreckliches getan hat. Es gibt Beschämungen. Früher hat man Kinder in die Ecke gestellt, wenn sie etwas Schlimmes getan hatten. Das tat zwar körperlich nicht weh, aber das war diese seelische Strafe, dass jeder sehen kann, wer da steht und was derjenige falsch gemacht hat. Es gibt auch Beschämungen, die vielleicht nicht ganz so absichtlich und offensichtlich sind, wenn zum Beispiel beim Sportunterricht jemand immer als Letztes übrig bleibt beim Wählen, weil er nicht so sportlich ist und er schämt sich dann und alle merken das. Beschämungen gab es schon immer, aber jetzt durch die neuen Medien ziehen sie noch viel weitere Kreise. Und wenn sie einmal im Netz stehen, dann sind sie kaum noch auszulöschen. Außerdem sind die Beschämten oft nicht mehr in eine Gemeinschaft eingebunden, in der sie aufgefangen werden können. Ich erinnere mich, als ich in der Oberstufe war, hat ein Lehrer mich mal ziemlich beschämt im Unterricht, weil ich etwas nicht wusste, was er dachte, was alle wissen müssen. Und leider war das so, dass ich so erschrocken war, dass ich mich da gar nicht wehren konnte. Aber wenigstens waren nachher die Klassenkameraden da, die dann sagten, was der da eben gemacht hat, das war ja echt daneben. Und die mich dann so ein bisschen aufgefangen haben. Aber es könnte sein, wenn wir im Netz unterwegs sind, dass wir dann mit den Beschämungen ganz alleine sitzen vor unserem Display. Scham, ausgegrenzt sein oder wie die Trendforscherin Christine Fratz formuliert, ein diffuses Gefühl von Nichtgenügen werden zu einem Hauptproblem von Menschen, das ihr Leben belastet. Jesus spricht in unserem Text von den Verlorenen und davon, dass er sie suchen und retten, bei ihnen im Leben ankommen will. Ist das auch heute noch so? Zweite Überschrift. Von Jesus angenommen. Ich lese nochmal den Vers 5. Als Jesus an dem Baum vorüberkam, schaute er hinauf und rief, Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Jesus sieht Zachäus, er nimmt den Ausgegrenzten wahr, er spricht ihn sogar an. Obwohl Zachäus ja allen Grund hat, sich zu schämen, wendet sich Jesus ihm zu. Er schaut nur wegen ihm nach oben. Und dann sagt er das vollkommen Unerwartete. Ich will dein Gast sein. Ich will heute bei dir ankommen. Ich will heute mit dir essen. Miteinander essen, das hat in der Welt von Zachäus eine ganz besondere Bedeutung. Wer mit mir isst, ist mein Freund. Zudem habe ich eine Beziehung. Der zeigt mir durch die gemeinsame Mahlzeit, du gehörst dazu. Du bist sozusagen in meiner WhatsApp-Gruppe. Jesus handelt so, dass all die Dislikes, die Zachäus angesammelt hat, unbedeutend werden. Sein Herz und seine Arme sind für Zachäus offen. Er nimmt Zachäus an, und zwar ohne Vorbedingungen zu stellen. So wie er ist, kann er mit Jesus zum gemeinsamen Essen gehen. Ich sprach eben schon von der Trendforscherin Christine Fratz. Sie sagt, dass viele Menschen heute unter dem Druck leiden, sich ständig selbst optimieren zu müssen. Und ich denke, dieser Druck wird durch die sozialen Medien noch verstärkt. Du musst ständig besser werden, dich gut präsentieren, um mehr Likes zu erhalten. Für Menschen, die mit diesem Zeitgeist geprägt sind, sagt Fratz, ist die Botschaft, Gott liebt dich so, wie du bist, eine Sensation. Für Zachäus ist es das offensichtlich auch. So schnell er konnte, stieg Zachäus von dem Baum herab und er nahm Jesus voll Freude bei sich auf. Der Oberzöllner ist von der bedingungslosen Annahme durch Jesus überwältigt. Er hat nichts Eiligeres zu tun, als seinen einsamen Platz auf dem Baum aufzugeben, in Jesu Arme zu laufen und die Beziehung zu genießen, die Jesus ihm anbietet. Was bieten wir als Christen den Menschen an? Ich mache es mal am Beispiel unserer Schule fest. Was bieten wir als christliche Schule unseren Eltern und Kindern an? Ehrlich gesagt, ich glaube eine ganze Menge. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einer Mutter, die mir davon berichtete, dass jemand zu ihr gesagt hätte, ja, jemand, der was Besonderes sein will, der schickt halt die Kinder zu Feber. Dieser alte Elite-Vorwurf, der immer mal wieder auftaucht. Und die Mutter sagte daraufhin, das stimmt doch eigentlich gar nicht. Eigentlich sind wir doch eine ganz normale Schule, nur liebevoller. Das hat mich sehr gefreut. Wenn Kinder und Eltern bei uns die bedingungslose Liebe Gottes erleben, wenn wir ihnen Zugehörigkeit geben, angenommen sein im Namen Jesu, dann machen wir es richtig. Und das ist ja wohl auch in der Gemeinde so. Und natürlich müssen wir uns dann im Netz genauso verhalten. Gerade in dieser Woche wird es wieder so sehr deutlich, wie stark und wie intensiv menschenverachtende Gedanken im Netz verbreitet werden. Aber es muss doch auch irgendwie anders gehen. Das Internet bietet doch auch viele Möglichkeiten, von Gottes bedingungsloser Liebe zu reden. Der Podcast, von dem ich eben sprach, steht ja auch im Netz. Und durch die neuen Medien haben wir doch auch viele Möglichkeiten, positive und heilvolle Beziehungen zu pflegen. Ich habe zum Beispiel eine Gruppe mit meinen Schwestern, die mir immer Ermutigungen oder witzige Fotos schicken. Und wie schön ist es auch, wenn ich eine Stunde FaceTime kann mit meiner Nichte. Die lebt gerade zum Studium in Flensburg, ziemlich weit weg, und hat manchmal ein wenig Heimweh. Annahme und Zugehörigkeit, das kann doch auch im Netz im Sinne Jesu gelebt werden. Die dritte Überschrift noch. Entfaltung von Leben und Beziehung. Vers 8. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte ihm: Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben, und wenn ich von jemand etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Wenn es um bedingungslose Annahme geht, dann darf in einem Beitrag von mir der Theologe Hans-Joachim Eckstein nicht fehlen. Seine Texte und Vorträge haben mich stark geprägt. Er hat ein Buch geschrieben, Glaube als Beziehung. Und darin schreibt er Folgendes: So bewirkt gerade die Liebe, die uns bejaht, wie wir sind, dass wir uns verändern. Und die unbedingte Annahme bringt uns dahin, dass wir ihr zunehmend auch durch unser Verhalten entsprechen wollen. Nichts ist für uns überwältigender als die Erfahrung uneingeschränkter Zuneigung. So gibt es keinen stärkeren Impuls als die Liebe. Sie ist, gerade indem sie voraussetzungslos und bedingungslos gilt, so folgenreich und prägend wie kein anderes Erleben. Zachäus erlebt diese bedingungslose Zuwendung. Und ohne, dass Jesus auch nur ein Wort sagen muss, verändert er sein Verhalten radikal. Er lässt sich auf die Beziehung zu Jesus ein und sein Leben beginnt sich in guter Weise zu entfalten. Er hört mit dem auf, wofür er sich schämen musste. Er geht auf die zu, die er durch seine Erpressung beschämt hat und die ihn dann durch ihr schlechtes Reden ausgegrenzt haben. Schuld wird bereinigt, Beziehungen werden geordnet und heil. Zachäus' Leben ist dabei, sich so zu entfalten, wie Gott es sich für ihn vorgestellt hat. Jesus formuliert es so: Diesem Haus wurde Rettung gebracht. Zachäus ist doch auch ein Sohn Abrahams. Er gehört doch auch zur Familie Gottes. Jesus kommt im Leben von Zachäus an. Er sieht ihn. Er nimmt ihn an, wie er ist. Er überwältigt den Ausgegrenzten mit seiner Liebe. Ich wünsche uns, dass wir selber das erfahren, dass Jesus uns mit seiner Liebe überwältigt. Und ich wünsche uns, dass das durch uns auch andere erleben, auch andere diese Erfahrung machen. Und vielleicht kann das sogar manchmal ja auch im Netz geschehen. Amen.